Ich darf zunächst aufs Kreuz hinweisen. Aufs Kreuz hinzuweisen ist tatsächlich, glaube ich, immer gut in unseren Kreisen. Aber nicht auf irgendein Kreuz, sondern auf das Kreuz, was da hinten angebracht ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht die Leute, die oben sitzen, haben das noch gar nicht gesehen. Seit der Gebetswoche haben wir da ein Gebetskreuz. Da können ja kleine Zettel angebracht werden, da sind so Pinne drin. Und du kannst, wenn du möchtest, dein Gebetsanliegen da draufschreiben. Ich glaube, wir Menschen sind bedürftig und brauchen Gebet, auch Gebet von anderen kann richtig gut sein. Du kannst dein Gebetsanliegen dahinter lassen. Und wer möchte, kann dafür beten. Also jeder praktisch kann eins da lassen, aber kann auch eins mitnehmen von jemand anders, um dafür bis zum kommenden Sonntag zu beten. Du kannst deinen Namen da drauf schreiben, darf aber auch anonym sein. Und die da am Ende noch hängen, für die ist auch gesorgt, da haben wir auch Menschen. Da gerät kein Gebetsanliegen in Vergessenheit. Jetzt zur Predigt. Folgende Szene. Wir befinden uns in der Wüste, ja, und dürfen Wunder erleben. In der Wüste brennt ein Dornbusch. Und der Dornbusch verbrennt nicht. Und in der Wüste ist ein Hirte, und der Hirte, der heißt Mose. Und ja, der sieht die ungewöhnliche Szene, der sieht das Wunder und wird neugierig und kommt näher. Als der an dem brennenden Dornbusch angekommen ist, kommt eine Stimme und Gott spricht und Gott stellt sich vor. Die Szene ist eine Berufungsszene. Mose bekommt eine Aufgabe. Gott spricht zu dem und sagt, Mose, du sollst an einer Befreiungsaktion teilnehmen. Du bist da praktisch mein erster Mann, den ich ausgewählt habe. Du sollst zum Pharao gehen, der Pharao von Ägypten, der über das Land geherrscht hat, und sollst dem sagen, dass du mein Volk ziehen lassen sollst. Man muss dazu wissen, die Israeliten waren in Gefangenschaft, 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten, und die haben da echt gelitten und die haben zum Herrn geschrien unter ihrem Leid. Und das Ganze hat, wie gesagt, 400 Jahre irgendwie sich Zeit gelassen, bis da die Befreiungsaktion kam. Und das war Moses Auftrag, da hinzugehen zum Pharao und dem das, ich sag mal ganz lax, einfach zu verklickern. Und Mose hatte Zweifel, zu Recht hatte der Zweifel. Er hat gesagt, was soll ich denn, ich kleiner Mose, dem großen Pharao da entgegenhalten? Was soll ich dem denn schon sagen? Und Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin an deiner Seite und ich komme mit Zeichen und mit Wundern. Das ist der erste Auftrag. Da folgt aber auch noch ein zweiter. Gott sagt zu Mose, geh auch zum Volk, geh zu den Israeliten, zu denen, die so lange leiden und erzähl denen von meinem Plan. Wenn ich die Bibel lese, scheint mir das an der Stelle so, dass Mose an dem Punkt noch größere Zweifel hatte, als zu dem Pharao zu gehen. Auch wieder berechtigte Zweifel. Er kommt dahin, man muss wissen, der war 40 Jahre in der Wüste untergetaucht und war da vorher im Volk auch nicht so ganz bekannt. Und er geht praktisch als unbekannter Hirte zu dem Volk und sagt, Gott will euch befreien. So, das ist eine kuriose Szene. Und da hat Mose tatsächlich Zweifel, was er sagen soll. Und Gott sagt Folgendes. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott stellt sich in der Szene mit Namen vor. Wir können unter anderem aufgrund von Gottes Verheißungen vorangehen, im Glauben vorangehen. Gottes Verheißungen, man könnte sagen, Versprechen, die Gott gegeben hat, zu unserer Person, auch zum materiellen Segen, zum Segen, den wir leben sollen und tatsächlich auch zum Himmel in späterer Zeit. Das sind Gottes Verheißungen. Aufgrund dessen kann man vorangehen. Das kann eine Antriebsmöglichkeit sein. Aber auch genau die gegenentsetzte Richtung kann an antreiben. Der Blick zurück, die Rückschau und genau das die Perspektive, die Gott hier Mose zeigt, beziehungsweise auch seinem Volk zeigen möchte. das ist nicht nur in der Szene, wie wir in dem Bibeltext lesen, der Blick zurück, sondern auch an enorm vielen anderen Stellen. Gott stellt sich in die Geschichte zu seinem Volk. Gott ist der Herr über Israel, aber auch der Herr über die Geschichte. Er hilft, dass sich das Volk erinnern kann. Er macht sich glaubwürdig. Und Gott mobilisiert selber gegen den Zweifel, die das Volk haben wird, kann man in der späteren Geschichte auch lesen. Mose hat nicht umsonst gezweifelt, wie er dahin gehen soll. Und deswegen Gottes Vorbereitung. Der Gott der Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Mose hat an der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, wo der mit zum Volk gehen kann. Gott kommt mit seiner Visitenkarte, der kommt mit Vertrauen, die durch die gemeinsame Geschichte entstanden ist. Vor den 400 Jahren Leid sind schon einige Geschichten passiert, eben mit den Vätern. Das ist die nächste Generation jetzt. Und Gott kommt mit Erinnerungen gegen den Zweifel. Gott kommt mit Erinnerungen gegen den Zweifel. Und der Zweifel steht heute im Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob du gerade Zweifel hast oder schon mal Zweifel hattest. Ich habe manchmal Zweifel und auch Zweifel ja an manchen Momenten, wie Dinge querlaufen und wie Dinge irgendwie nicht so richtig rund laufen. In der Bibel gibt es zwei Linien bezüglich des Zweifels. Die eine Linie sagt, wer zweifelt, beziehungsweise der Zweifler, kann Gott nicht gefallen. Gott gefallen zweifelnde Menschen nicht. Und da steht tatsächlich auch, die zweifeln, die werden keinen Segen empfangen. Also wir haben von den Verheißungen gerade ganz kurz gehört, die daran zweifeln, die werden die Verheißung nicht empfangen. Das ist die eine Linie und das macht auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Das brauchen wir nicht verschweigen. Aber es gibt auch noch eine andere Linie und dazu möchte ich ja eine Geschichte über einen Menschen erzählen, der in der Bibel genannt wird. Jesus sagt über diesen Menschen: Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als, habe ich ganz leise gehört, als Johannes, vollkommen richtig. Das sagt Jesus über Johannes. Und er sagt auch über Johannes, dass der größer ist als ein Prophet. Johannes ist deutlich hervorgehoben in der Bibel. Und Johannes hat auch schon eine krasse vorgeburtliche Geschichte. Die Namensgebung von Johannes kommt durch ein Engel. Johannes Vater wird vor der Geburt von Gott berührt und ist in der Zeit stumm und kann nicht sprechen, bis die Namensgebung geschehen ist. Die Mutter wird auf übernatürliche Weise von Gott angerührt. Also da ist richtig was los in der vorgeburtlichen Zeit. Und der Johannes wird geboren und wächst heran und wird irgendwann erwachsen und geht in die Wüste. Wir waren am Anfang schon mit Mose gerade in der Wüste, wir befinden uns wieder in der Wüste. Und der Johannes ist in die Wüste gegangen und der lebte da. Er war nicht nur ein kurzer Besuch, sondern wir können in der Bibel lesen, der lebte da als Asket, also jemand, der wirklich Verzicht übte. Er trug so ein Gewand aus Kamelhaar, also kein feiner Zwirn, sondern wirklich ein kratziges Dingen. Hat den ledernen Gürtel um die Hüften und der hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Johannes war echt so ein richtiger Knochen. Wir fahren bald zum Ranger Camp in knapp 2 Wochen. Und den Johannes, den hätte man super mitnehmen können. Ich glaube, der hätte auch kein Zelt und keine Isomatte gebraucht, auch kein Verkostungsplan, der hätte sich da schon durchgeschlagen. Der hätte bestimmt den einen oder anderen Käfer gefunden. Und der Johannes, der ist in der Wüste und der entspannt da nicht ein bisschen, sondern der predigt, was er Zeug hält. Und jetzt könnte man denken, vielleicht Wohlstandsevangelium oder vielleicht irgendwie, wir fassen uns alle an die Hände und haben uns alle so lieb. Aber das hat Johannes nicht gepredigt. Johannes war ein Bußprediger. Der ist den Leuten mit den Sünden begegnet. Er hat harte Worte gehabt. Und jetzt könnte man vielleicht auch denken, bei der Botschaft, da würden nicht viele kommen. Aber warum auch immer, vielleicht weil Gott Johannes trotz dessen so ansteckend gemacht hat und die Menschen gemerkt haben, wir sind Sünder, sind die in die Wüste geströmt. So, in der Wüste war auch wieder richtig was los. Und Johannes hatte so viel Vollmacht und Autorität auch in seinen Worten, dass manche von den Israeliten gedacht haben, also auch von Gottes Volk, der muss der Messias sein. Messias bedeutet der Erlöser. Die Israeliten haben über Jahrhunderte auf den Erlöser gewartet, auf den Messias, auf den Befreier. Die waren immer in Not und die wussten auch, wir haben Schuld. Wir brauchen Erlösung von Gott selber. Die haben auf den Erlöser gewartet. Und einige haben gedacht, Johannes könnte vielleicht der besagte Erlöser sein. Aber Johannes war nicht der Erlöser, sondern der war Wegbereiter Jesu. Wir hatten gerade schon das Bild gehört und auch hier in dem neuen Song gehört. Praktisch, Jesus ist unser Wegbereiter. Gott ist unser Wegbereiter, der räumt den Weg frei. Und das war Johannes für Jesus tatsächlich. Der hat Jesus angekündigt, der hat den Messias angekündigt und wie gesagt, die Menschen zur Buße aufgerufen. Und Johannes war noch eins, der war nicht nur Prediger, sondern der war auch Täufer. Johannes hat die Menschen, die umgekehrt sind nach der Buße, die gesagt haben, okay, wir wollen von unseren Sünden frei werden, der hat die getauft. Und der hatte noch eine Aufgabe, der musste, / durfte Jesus taufen. Jesus hat irgendwann ja mit seinem Tun angefangen, der ist in die Öffentlichkeit gekommen und am Anfang sollte die Taufe stehen. Und Jesus ist zu Johannes gegangen und hat gesagt, tauf mich. Und Johannes, trotz dass er so ein harter Knochen war, hat gesagt, das kann ich nicht. Johannes war demütig. Der hat gesagt, ich kleiner Johannes und du großer Jesus, du großer Messias. Das funktioniert nicht. Aber das war Gottes Plan und so hat Johannes das tatsächlich auch gemacht. Und das war eine übernatürliche Szene. Bei der Taufe kam Gottes Stimme vom Himmel und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Gott hat praktisch mit seiner Stimme aus dem Himmel gesagt, ihr Lieben, das ist euer Erlöser, darauf habt ihr die gesamte Zeit gewartet, das ist die Hoffnung für die Welt. So, nochmal zurück zu Johannes. Wir hatten ja gehört, wie gesagt, deutliche Worte und die deutlichen Worte galten nicht nur für das einfache Volk, sondern der hat auch bei dem Herrscher, der vor Ort war, kein Blatt vor den Mund genommen. Wir haben den Herrscher zu den Zeiten gehabt, der hieß Herodes Antipas und der war der Herrscher über Galiläa, also über ein relativ großes Gebiet, da wo der Johannes wirkte. Und der Herodes lebte in ja enorm großer sexueller Sünde. Vielleicht wäre klug gewesen, dem das nicht zu sagen. Vielleicht hat Johannes auch gehofft, wenn er das sagt, dann kommt er auch in die Wüste und bekehrt sich und lässt sich taufen. Aber das hat Herodes nicht gefallen, die Kritik. Und die Konsequenz für Johannes war, der musste ins Gefängnis. Harte Konsequenz. Und jetzt saß der harte Johannes so im Gefängnis. Und er saß, und er saß, und er saß. Vielleicht kennt der eine oder andere von uns auch die Szene, wenn man zu viel Zeit hat, dann kommt man schon mal auf dämliche Gedanken. Der Johannes, der so viel mit Gott auch schon erlebt hatte, Gottes Reich im wahrsten Sinne des Wortes gehört hatte, so, der kam in Zweifel und hat auf einmal alles in Frage gestellt. Und der Johannes hatte Jünger, also der hatte wie Jesus nachher, der hatte Schüler, die haben mit dem gelebt, die sind mit dem rumgezogen, die waren mit dem in der Wüste, die haben vermutlich die Taufen erlebt und die haben auch erlebt, wie Johannes gepredigt hat und die waren wohl nicht im Gefängnis. Wir können lesen in der Bibel, Johannes hat seine Jünger zu sich gerufen, hatte wohl Kontakt zu denen und hat gesagt, bitte geht zu Jesus und fragt Jesus, ob der wirklich der Messias ist, ob der wirklich der Erlöser ist. So, und wenn wir jetzt auf die erste Linie gucken, ich gerade schon gesagt hatte bezüglich Zweifel, hätte vielleicht, könnte man denken, passieren können, dass Jesus sagt, wie, stopp mal, der Johannes, der zweifelt gerade. Der Zweifler kann Gott nicht gefallen, der Zweifler kann nichts empfangen. So. Aber Jesus kommt mit einer anderen Antwort. Der sagt zu den Jüngern von Johannes, er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen habt, gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also glücklich zu preisen ist der, der sich nicht an Jesus ärgert. Und ehrlich gesagt ist Johannes nicht der einzigste Zweifler, den wir in der Bibel haben. Wenn ich da reingucke, sehe ich fast bei allen großen Männern und Frauen Gottes an irgendeiner Stelle Zweifel, große Fragezeichen, an mancher Stelle sogar Murren. Haben gerade am Anfang von Mose gehört, der den brennenden Dornbusch gesehen hat. Gottes Stimme, wie gesagt, 1:1 könnte man sagen im Dialog. Direkt in der gleichen Szene, wo Mose den Auftrag bekommt, sagt er zu Gott, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht so gut sprechen. Ich möchte den Job eigentlich gar nicht. So. Da sind Zweifel im Herzen und Gott nimmt sich dem an. Die Frage ist, was den Unterschied macht zwischen der einen Linie und der anderen Linie. Was macht den Unterschied zwischen den Zweiflern, die Gott nicht gefallen und die nicht empfangen, und den Zweiflern, wo Gott oder wie bei Johannes Jesus mit einer liebevollen Botschaft kommt? Ich glaube, das Entscheidende ist, wo man mit seinen Zweifeln hingeht. Johannes hat nicht seine Zweifel abgetan und ist mal kurz zu Wikipedia, hat sich so einen Dreizeiler rausgesucht und hat gesagt, okay, hilft mir jetzt gerade nicht so weiter, ich zweifle mal weiter. Johannes ist ehrlich zu Gott mit seinen Zweifeln gekommen. Der ist zur Quelle gekommen und von Jesus Christus fließen Ströme des lebendigen Wassers. Eine klare Quelle. Und klares Wasser führt zur Klarheit und minimiert die Zweifel. Wenn du Gott noch nicht kennst und keine Geschichte bisher mit Gott hast, vielleicht ist heute Morgen genau der Punkt, wo du angerührt wirst. Angerührt wurdest vielleicht schon. Und dann lass den Punkt nicht verstreichen. Wir haben hier am Eingang zum Saal einen Infopunkt, da sitzt eine ganz wunderbare Dame, und die wird dir weiterhelfen können. Vielleicht schickt die dich zu jemandem zum Gespräch oder zum Gebet. Nutz die Chance, dass du irgendwann vielleicht sagen kannst, auf den heutigen Tag zurückschauen kannst und sagen kannst, krass, das war der Punkt, da habe ich mit Gott ganze Sache gemacht. Ich glaube, da gibt es nichts Besseres. So, und sinngemäß dazu hat Luther eine interessante Feststellung gemacht. Du musst das eben glauben. Da hat Luther schon vor über 500 Jahren die Erkenntnis gehabt, das ist ein dämlicher Satz. Zu jemandem einfach zu sagen, boah, du musst das eben glauben oder du darfst einfach nicht zweifeln, das hilft keinem Menschen weiter. Wir leben heute in einer maßgeblich aufgeklärten Welt, war vor 500 Jahren dann auch nochmal ein Stück anders. Einfach mit so einer einfachen Botschaft zu kommen, ist nicht gut. Da wird vermutlich kein Nichtchrist oder kein Zweifler sagen, okay, dann ist alles klar. Sondern vielleicht entsteht eher tatsächlich sogar der Punkt von Verbitterung. Den können wir aussortieren, den Satz. Die Frage ist, was können wir alternativ tun? Wir haben mindestens zwei Möglichkeiten. Das einmal Gottes Wirken in uns zulassen. Und das auf der anderen Seite auch unser menschliches Tun, unser menschliches Wirken. Zu Gott, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist in uns bewirkt echt richtig vieles. Unter anderem, wir hatten heute schon ein Stück sogar in dem Begrüßungsvers aus dem Johannesevangelium aus dem 14. Kapitel, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Heilige Geist wird euch lehren und er wird euch daran erinnern, was ich gesagt und getan habe. Gott ist der überführt, Gott ist der uns erinnert auf übernatürliche Weise und für mich ist das enorm tröstend. Die andere Seite ist unser Tun. Tommy hat vor einigen Monaten zur Jugend folgenden Satz mitgebracht, der hängt auch noch unten im Raum. Der heißt, gib deinem Glauben Nahrung und dein Zweifel verhungert. Ich finde, das ist ein richtig guter Satz. Kann man sich gut merken. Die Frage ist, wie man den Glauben mit Nahrung füttert. Mindestens zwei Möglichkeiten. Einmal hatten wir gerade von den Verheißungen gehört. Der Blick in die Zukunft, der Blick auf Gottes Versprechen, die Antrieb geben können. Und auf der anderen Seite aber auch die Rückschau, die Antrieb geben kann. In die Vergangenheit zu gucken, kann dem Glauben Nahrung bieten. Ich möchte euch zwei kurze persönliche Geschichten aus meinem Leben erzählen, die gegen Vergessen standen, beziehungsweise auch gegen den Zweifel und für die Erinnerung an Gott. Erste Geschichte beginnt eigentlich 2009, 2010, aber ich fange im letzten Jahr einfach mal an. Ich hatte im letzten Jahr eine Gebetszeit und ich spürte, wie Gott so in mein Herz reinspricht und sagt: Bastian, nimm dir Zeit und guck auf die Meilensteine, die ich dir gesagt habe, die großen Dinge, die ich in dein Leben reingesprochen habe. Da waren viele Dinge, aber guck da drauf und nimm dir dafür Zeit, welche Punkte das waren. Ich wusste nicht, wie viele rauskommen, waren glaube ich 6 oder 7 Stück, die habe ich auch aufgeschrieben. Und eins davon war ganz besonders. Ich habe überlegt, wie kann ich das am besten tun, wie kann ich die Meilensteine rausfinden, die Gott mir gesagt hat, und ich habe angefangen zu suchen mit verschiedensten Mitteln. Unter anderem habe ich so eine Kiste, die ist auch gar nicht so klein, mit christlichen Andenken, Sachen, die sich so die letzten 6 Jahre angesammelt haben. Von lieben Sprüchen und netten Karten bis hin zu Bibelversen und verschiedensten anderen Sachen. Und da ist mir dieses Buch in die Hand gefallen. Ein alter Kalender, ist auch nicht besonders schön, von 2010. Da habe ich drin geblättert und da habe ich was Erstaunliches gefunden. An einem Tag berichtet der Kalender, also das, was ich aufgeschrieben habe, vom Gottesdienst. Ich war im Gottesdienst in einer Sinti-Gemeinde in Duisburg. Manche kennen die Gemeinde auch, das ist die Gemeinde, wo der Pastor Romano Braun ist. Und wir hatten einen richtig, richtig guten Gottesdienst. Der Heilige Geist hat Menschen berührt, Sintis sind zum Glauben gekommen, das war richtig wild. So. Die Pfingstler wären begeistert gewesen auf jeden Fall. So. Oder die waren begeistert. Und nach dem Gottesdienst ist eine Frau auf mich zugekommen, eine Sinti, und hat gesagt: Bastian, ich möchte gerne für dich beten. Und ihr Lieben, die hat gebetet, wer das Zeug hält. Die hat echt lang gebetet und hat irgendwann angefangen, über mein Leben zu prophezeien. Die hat Zukunft über mein Leben ausgesprochen. Und da waren ein paar Sachen bei, die ich behalten habe und die habe ich aufgeschrieben. Und ein Punkt war davon: Bastian, du wirst Gemeindegründer. Müsst ihr euch vorstellen, wie gesagt, das war 2010. Ende 2009 war meine Bekehrung und wir hatten gerade 2010. Und ihr Lieben, ich hatte enorm viele Baustellen. Ich habe heute noch Baustellen, aber da waren die Baustellen wirklich groß auf jeden Fall. So die Kategorie A42 gerade, eine lange Baustelle. Es war nicht nur so ein bisschen Grundsanierung. Und da kommt auf einmal die Aussage mit Gemeindegründung. Und ich habe das so genommen und ich fand das auch schön. Ich habe so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt und habe gedacht: ach, gute Sache. Und habe das aufgeschrieben. War schön, aber habe ich tatsächlich erstmal nicht behalten. Hätte ich das nicht aufgeschrieben, hätte ich das vergessen. Und jetzt kommt genau in die Lebensphase, wo ich drin stecke, wo wir gerade drin stecken, mitten in Gemeindegründung, kommt die Aussage Gottes. Und ich habe gemerkt, das ist eine Aussage gegen den Zweifel. Ich habe manchmal in manchen Punkten Zweifel. Ich habe letztes Mal den schönen Satz gehört: wer eine Vision hat, die keine Magenschmerzen bereitet, der darf nochmal darüber nachdenken, sinngemäß zusammengefasst. Weil wenn Gott Visionen ausspricht, dann werden die an vielen Stellen vermutlich Magenschmerzen machen. Weil wenn die Visionen, die wir haben, alle mit unseren eigenen Möglichkeiten bewerkstelligt werden können, dann ist die Frage, ob das wirklich Gottes Plan ist. Visionen müssen nicht generell immer wehtun, aber bei mir tut die Gemeindegründung an manchen Stellen, macht mir Magenschmerzen. Und da die Aussage Gottes rein, die Erinnerung Gottes rein: Bastian, du wirst Gemeinde gründen, gegen alle Zweifel. Erste Geschichte. Ich wollte euch eigentlich noch eine zweite erzählen, aber aufgrund der Zeit erzähle ich nur zwei. Seit Jahresanfang haben wir dieses kleine Schälchen, Jenny und ich, zu Hause stehen. Jenny hat den Impuls, ich glaube, von Steffi mitgenommen. Und in dem kleinen Schälchen befinden sich mittlerweile schon verschiedene kleine Zettel. Und auf diesen Zetteln stehen Begebenheiten, kleine Sätze oder Stichworte und ein Datum. Und auf jedem Zettel ist irgendein schönes Erlebnis, was Jenny und ich gemeinsam hatten. Vielleicht eine ganz simple Gebetszeit oder Gammeln auf der Couch, eine nette Runde im Hauskreis oder eine Zeit bei der Familie, einen Ausflug oder sonstiges. Und da sind schon viele Zettel zusammengekommen. Bei den meisten wissen wir vermutlich schon jetzt nicht mehr, was draufsteht. Und wir wollen am Jahresende diese Zettel wieder entknüllen. Wir zerknüllen immer, wenn die Botschaft draufsteht, tun die da rein und wollen die wieder entknüllen und zusammenlegen. Und am Jahresende mal gucken, wenn uns denn alles Gutes widerfahren ist. Das hilft gegens Vergessen und zur Erinnerung. Jenny und ich haben an vielen Stellen wenig Zeit und wir müssen gut gucken, wie wir die Zeit einteilen. Und das hilft uns dazu und das hilft auch tatsächlich gegen den Satz, gefühlt haben wir überhaupt gar keine Zeit füreinander. Man stellt fest, wir haben wenig Zeit, aber wir haben doch viele Zeit. Hier sind schon viele kleine Zettelchen drin. Das hilft dagegen und an die Erinnerung von den schönen Momenten. Und gleichzeitig sind unsere schönen Erlebnisse auch direkt Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben. Wenn wir auf die Erlebnisse am Jahresende gucken, dann sehen wir den Segen Gottes auf unserem Leben. Das ist richtig, richtig gut. Für uns ist das gut. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden. Vielleicht schreibt der ein oder andere Tagebuch, schreibt Gebetsbriefe, schreibt Lieder oder welche Sachen auch immer. Es gibt ganz viele Dinge, die helfen können. Und wenn du davon keins hast, vielleicht schaust, welche Methode dir gut tun kann oder vielleicht sprichst du mit Gott darüber, was zur Erinnerung helfen kann. Ich möchte noch ein paar abschließende Gedanken mitgeben. Erstens, jeder, der mit Gott unterwegs ist, jeder von uns, hat gute Erlebnisse, da bin ich mir ganz sicher. Wer mit Gott unterwegs ist, hat zumindest ein gutes Erlebnis gehabt, nämlich das Kennenlernen von Gott und hat eine Geschichte und kann auf die Erinnerung zurückblicken. Und ich glaube tatsächlich, dass in unserer Gemeinde heute bestimmt 100.000 gute Gottesgeschichten da sind. Von der Berührung im morgendlichen Gebet bis hin zum brennenden Dornbusch oder vielleicht dem 3-Meter-Engel im Wohnzimmer. Wer weiß, da gibt es verschiedenste Sachen tatsächlich. Ich habe zur Predigt, wollte ich ein kleines Video als Einstieg suchen, ein Glaubenszeugnis suchen, wirklich nur ganz kurz. Und mir ist aufgefallen, das gibt es nicht. 45 Minuten plus, aber keine kurzen Zeugnisse. Vielleicht können wir die mal mitnehmen, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sowas auch mal zu verfilmen. Das ist eine kurze Glaubensgeschichte. Ich glaube, die kann anderen Menschen Mut machen. Wir können im Glauben nicht vorarbeiten. Das ist ein nächster Gedanke. Wir können nicht sagen, in Zeiten, die gut laufen und wir voll enthusiastisch sind und jeder Tag ist ein neuer Sieg und jeder Tag ist eine intensive Berührung Gottes. Wir können die Sachen davon nicht einfach so ein Stück Enthusiasmus mal beiseite nehmen und sagen, ach, den parke ich da mal in der Ecke. Wenn es wieder schlechter wird, dann grabe ich den aus. Das können wir nicht. Aber wir können, wie gerade auch schon gesagt, verschiedene Methoden oder Dinge suchen, die uns helfen, uns an Gott zu erinnern. Und das bedeutet aber auch nicht, die Sachen zu konservieren. Wenn die letzten Glaubenserlebnisse, die letzte Gottesgeschichte 30 Jahre her ist, 3 Jahre her ist, 3 Wochen her ist, das ist eigentlich tatsächlich zu wenig. Wenn wir in unser alltägliches Leben gucken, wie wir mit Menschen zusammenleben und auch agieren, dann sind selbst 3 Wochen, finde ich, zu wenig. 3 Wochen lang Jenny nicht zu sehen und nicht zu hören, wäre mir zu wenig. Ich glaube, wir dürfen Gott da in Ohren liegen, beziehungsweise vielleicht auch Zeiten finden, wo wir genau hinhören. Wie gesagt, das soll nicht zur Konservierung dienen. Ich glaube, was das auch hilft, sind Zweifelthemen anzusprechen, Sachen zu thematisieren und offen zu legen. Bei mir, ich muss zum Beispiel immer mal wieder aufs Thema drauf gucken, hatten wir letztes Mal auch hier einen Abend dazu zum Thema Evolution und Schöpfung. Ich habe so viel altes Wissen mir angeeignet in den Jahren vor Gott, das soll immer so ein Punkt kommen, das ist so eine Schwachstelle von mir, wo ich immer merke, okay, da muss ich zwischendurch mal mich mit auseinandersetzen, damit das nicht schief wird. Und da gibt es gute Sachen, ganz viele ermutigende Sachen, wie den Abend, den wir hier vor 2 Wochen erlebt haben, den Feierabend zum Thema Evolution und Schöpfung. Andere Themen können vielleicht sein Gott und Leid oder vielleicht auch die Frage nach Wundern, Heilung und anderen Dingen. Das lohnt sich, damit das Gespräch zu suchen, wenn man Zweifel hat. Und vielleicht merkst du auch bei anderen Menschen einfach mal Zweifel. Also wenn auf mich jemand zukommen würde und würde sagen, Bastian, wie siehst du das denn eigentlich nochmal hier mit dem Kreuz, das hatten wir gerade schon, und der Auferstehung? Ich glaube, wenn man so einen Satz hört, kommt auf die Situation an. Ich glaube, da kann Zweifel durchklingen. Und was kann man jetzt tun? Jetzt kann man halt mit der Keule kommen und sagen, hier die Zweifler, die werden nichts ererben. Oder man kommt mit einer liebevollen, ermutigenden Botschaft wie Jesus und sagt, lass uns mal darüber sprechen. Wir müssen aufpassen, das ist ein Stück unserer Verantwortung, was wir in unser Herz reinlassen, womit wir unser Herz füllen. Und ich glaube, wir leben, alle Zeiten hatten ihre eigenen Herausforderungen, womit Herzen gefüllt worden sind. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so viele Informationen auf uns einprasseln. Und so, vor allen Dingen die junge Generation, wir haben auch noch einen Teil der Generation, die hat damit ganz wenig zu tun. Aber wer sich im Internet bewegt, wird voll gebombt im wahrsten Sinne des Wortes mit verschiedenen Dingen. Und ich habe gerade schon erzählt, gute Sachen gefunden und da gibt es wirklich gute, ermutigende Sachen. Aber auch vor allen Dingen da zu gucken, womit füllen wir unser Herz. Wir haben da Verantwortung und wir brauchen an manchen Stellen auch nicht so fromm sagen, der Heilige Geist leitet uns. Wir dürfen auf manche Sachen gucken und wir dürfen auch ganz bewusst an manchen Stellen sagen, nein, das ist nicht gut für mich. Und wenn wir in irgendwelchen Dingen drinstecken, die nicht gut sind, dafür kämpfen und da dranbleiben. Das ist wirklich wichtig, da dran zu bleiben. Manche Prozesse, Zweifel, gegen den Zweifel und hin zur Erinnerung, brauchen Zeit. Ich hatte gerade schon mal gesagt, der Dreizeiler bei Wikipedia hilft tatsächlich nicht immer weiter. Und ich hatte gerade schon das Wort Kampf gesagt, das ist praktisch der Abschlussgedanke. Da hat Gott bei mir auch nochmal so einen Finger vielleicht in die Wunde gelegt. Dieses Schälchen hier ist wunderbar, ist eine wunderbare Methode und hilft uns. Aber Christen leben in einer geistlichen Welt. Wer im Reich Gottes unterwegs ist, der führt geistliche Kämpfe. Und ich glaube, an manchen Stellen haben wir Zweifel, weil wir von außen mit Zweifeln beschossen werden. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren, sondern da dürfen wir drauf gucken. Und das ist die eine Sache. Die einen Dinge tun, aber auch die anderen nicht lassen an der Stelle. Wenn du Zweifel hast, vielleicht ist das ein geistlicher Kampf. Und geistliche Kämpfe können nur mit geistlichen Mitteln gewonnen werden. Die Bibel hilft gegen Zweifel. Die Bibel zu lesen hilft gegen Zweifel. An manchen Stellen werden da vielleicht auch Zweifelthemen angestoßen erstmal. Vielleicht müssen Zweifel auch manchmal kommen, damit vielleicht ein Gottesbild korrigiert werden kann oder andere Dinge ins Lot gebracht werden können. Aber die Bibel hilft dabei. Das ist unsere Grundlage. Gottes Wort ist unser Fundament. Und ein Punkt daraus hat mir schon an manchen Stellen auf jeden Fall geholfen. Ein besonderer Vers daraus ist: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht im Psalm 103. König David betet den. Und ich würde normalerweise sagen, dass es Zeiten gibt, wo wir uns keinen Segen selber zusprechen können, keine Ermutigung selber in unser Herz sprechen können. Aber König David tut er tatsächlich. Vielleicht an Stellen, wo große Not ist, sich das selber zu sagen, mein innerstes Lob Gott, da war schon so viel Gutes. Und wenn dann alles nicht mehr gelingt, und wir in der Vergangenheit Gott vergessen haben, in der Gegenwart gerade Gott vergessen oder in der Zukunft Gott vergessen werden, dann lasst uns einen Trost mitnehmen. Der soll nicht zum Ausruhen dienen, sondern für die Zeiten von Not sein. Ich glaube, da wo wir Gott vergessen und vielleicht auch vergessen werden, da vergisst Gott uns nicht. Amen.